Sie hören Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem Extra von und mit Simon Werle. Der Autor liest zwei der 12 Kapitel seiner noch unveröffentlichten Prosa Muskat. Die Erzählung spielt in den 60er Jahren in einem pfälzischen Dorf. Der 16-jährige Ansgar lebt dort mit seiner alleinerziehenden Mutter. Seine ältere Schwester Hella ist im Vorschulalter gestorben. Die Sehnsucht nach ihr projiziert der Protagonist in Gari, die Schwester seines Schulfreundes Leon, mit dem er auch seine ersten Drogenerfahrungen macht. Jedoch nicht wie Leon mit Cannabis, sondern mit hochdosierter Muskatnuss. Anstatt seiner Verliebtheit gegenüber Gari offen Ausdruck zu verleihen, sucht er lieber mit Leon im Steinbruch nach Mineralien, durchstreift mit einem Luftgewehr den Wald oder erforscht den Dorfschrottplatz nach dort versteckter heißer Ware aus Armeebeständen. Erst als Gari sich vor den Sommerferien in einen französischen Austauschschüler verliebt, bemüht sich Ansgar aktiv um ihre Nähe, scheitert jedoch an seiner Unerfahrenheit und Impulsivität. Muskat, Kapitel 2 und 3. Von Leon trennte mich sein Besitz eines anwesenden Vaters und einer lebenden Schwester, die 2 Jahre älter war als wir. Gari verkörperte in seinem Leben das, was Hella in meinem eigenen hätte verkörpern können. Immer wenn ich bei Dömraths zu Besuch und Gari im Raum war, beobachtete ich sie verstohlen, wie ein Wesen, das frisch dem Jenseits entstiegen war und die Geheimnisse der Unterwelt noch in sich trug. So magisch sie mich anzog, so sehr wich ich dem direkten Kontakt mit ihr aus. Allzu viel von jener Ehrfurcht, die in der Dorfkirche keine Verwendung mehr fand, hatte sich gegen meinen Willen in ihrem Mädchenkörper Unterschlupf gesucht. Gegenüber Herrn Dömrath empfand ich solche Ehrfurcht nicht. Als Förster streifte er keineswegs, wie ich es mir naiverweise vorgestellt hatte, ständig durch die Wälder um Föhrenbach, sondern durchforstete mindestens genauso häufig die Akten, die in seinem Arbeitszimmer, in dem es verlässlich nach Zigarrenrauch roch, an zwei Wänden bis unter die Decke klommen. Bewacht wurde dieses Büro von Mr. Grock, einem in Rente gegangenen Jagdhund, der mich anfangs bei meinen Besuchen bekläfft hatte und inzwischen nur noch unwirsch beschnüffelte. Frau Dömrath, eine im Verhältnis zu ihrem untersetzten Mann geradezu ausgemergelte, früh ergraute Frau, weilte wegen diverser, ungreifbarer Leiden häufig auf Kur. Und wenn sie da war, kam sie selten aus dem Obergeschoss zu uns herunter. In seinem pausbäckigen Mondgesicht, seinem gedrungenen Körperbau, mit einem frühen Ansatz von Beleibtheit, mit seinen Patschhänden und in seiner Beschlagenheit in dem, was in sämtlichen Schulfächern abfragbar war, verkörperte Leon für mich den Typus des Pyknikers, wie Dr. Bolander ihn uns definiert hatte, also angeblich eines Menschen mit grundsätzlich heiter disponiertem Gemüt. Leon aber litt an Schwermutsanfällen. Bei unseren Waldgängen merkte ich, an seinem hartnäckigen Schweigen, wenn es wieder soweit war, und auch daran, dass er dem Tabak reichlich Gras untermischte, wenn wir auf dem Hochsitz über der Schmolchenkoppel rauchten. Eigentlich rauchte nur er. Ich tat nur so. Selbst wenn ich auf Lunge inhalierte, verursachte Nikotin mir Übelkeit. Leon zog den Rauch tief ein, aber er wurde nicht albern, brach nicht in haltloses Gekicher aus, sondern versank noch tiefer in sein Brüten. Ich hörte seinem Schweigen ebenso aufmerksam zu wie seinem doch oft so klugen Reden. Ich brachte die Frucht dieses Schweigens dadurch ein wenig mit zur Welt. Ohne den Vorlauf dieses Schweigens hätte er unmöglich die Dinge sagen können, die aus ihm hervorkamen, als wir dann weitergingen in den Wackenhub. Auch bei den Mineralien war Leon der wirkliche Kenner. Er wusste, welche Steine stanken, wenn sie unter seinem Hammer zerbrachen, und konnte auch ihre Ausdünstungen bestimmen: Schwefel, Ammoniak, Methan, Teer und anderes in unterschiedlicher Mischung. Aber es war nicht dieses merkwürdige Pupsen, das er mit Atem meinte, als er jetzt davon sprach. Wie kam er zu der Vermutung, es gebe so etwas wie einen Atem der Steine? Ich war zwar wie er empfänglich für ihre glitzernden, von versunkenem Leben munkelnden Einschlüsse aus Bleiglanz, Amethyst oder Rauchquarz, doch hier in dem aufgelassenen Steinbruch am Südrand des Dorfes atmete in meiner Wahrnehmung gar nichts. Hier stank auch nichts. Die Steine schwiegen so beharrlich, wie Leon es eben auf dem Hochsitz getan hatte, und wenn in ihnen Atem war, dann hielten sie ihn an. Im Gegensatz zu Leon befand ich mich in einer sonderbaren Hochstimmung, die ich der Wirkung des Experiments zuschrieb, das ich auf seine Anregung mit einem normalen Küchengewürz unternommen hatte. Ich wollte versuchen, so verkündete ich forsch, von außen zu erkennen, wo in diesem Schutt aus Kieseln und Geröll die verborgenen Drusen, Mandeln und Geoden steckten. Um die trächtigen Findlinge erspüren zu können, müsse ich nur, so glaubte ich zumindest selber, durch Blinzeln die Konturen der Steine verschwimmen lassen und nach einem zarten Schimmer Ausschau halten, der plötzlich auftauchen würde. Einem Schimmer eben jener Farbe, die der unter der graubraunen Umkapselung versteckte Halbedelstein aufwies. Die von mir aufgespürten Kandidaten lagen weit verstreut auf dem Boden vor der Geröllhalde, die vor vielen Jahren die letzte Sprengung aus der gezackten Wand gerissen hatte. Sie lagen so stumm und verschlossen da, wie nur aus ihrem Gangestein gerissene Solitäre daliegen können. Etwa so, als bestünden ihre Kristallgitter aus nichts anderem als aus resolut vor der Brust verschränkten Armen. Ich zeigte auf den betreffenden Stein und Leon machte sich mit seinem Mineralogenhammer an die Arbeit. Er klopfte anfangs behutsam. Er wollte die verborgene Kostbarkeit nicht zerstören. Aber jeder der ausgewählten Steine erwies sich als taube Nuss. Leon schlug immer beherzter zu. Die Steine splitterten, brachen, wurden zermalmt. Schließlich nahm ich meinen eigenen Hammer und hämmerte mit. Am Ende sagte Leon einfach nur: Du hast dich überschätzt. Voilà. Er nahm einen Schluck aus seiner Wasserflasche und kam dabei, wie so oft, auf eine völlig andere Idee. Sie hatte mit der Suche nach Drusen und Geoden nichts zu tun. Er legte Muster. Dies, sagte er dann, sei die Sonne, jenes der Mond, dieses dritte die Erde. Danach kamen die Sternbilder an die Reihe. Ich erkannte nur den großen Wagen. Cassiopeia musste er mir erklären. Ich ging zum Urinieren hinter den Ginster. Da drüben lagen unsere versternten Steine, aber am Himmel zogen Regenwolken auf. In diesem Streulicht betrachtete ich mir Leon genauer. Er und Gari teilten dieselbe Stupsnase. Sie schien mir bei beiden melodiös, wie ein beschwingtes Wanderlied, mit dem man frühmorgens in die Berge aufbrach, als Riechorgan ein Gedicht. Ich sagte ihm, Muskatnuss sei vielleicht eine gute Laune, aber keine Schatzsucherdroge. Wie viel hast du genommen? Ich räumte ein, dass es nur ein Teelöffel war, und zwar noch nicht einmal ein gehäufter. Gemahlene Muskatnuss aus einer Plastikdose im Gewürzregal in unserer Küche. Das ist auf alle Fälle zu wenig. Du brauchst mindestens eine ganze Nuss, am besten frisch gerieben. Wie soll ich die runterkriegen, bitteschön? Du kannst sie dir mit allem versüßen, was du willst. Die Wirkung beeinträchtigt es nicht. Peu importe. Selbst mir gegenüber, der Französisch nicht einmal im Grundkurs hatte, benutzte er damals solche Floskeln. Besonders häufig seit Évariste Mathieus Aufenthalt im Forsthaus. Fast alle Klassenkameraden hatten Austauschschüler aufgenommen, auch die des Englischzweiges, die gar nicht Französisch lernten, so wie ich. AMC hatte Raumnot vorgeschützt. Im Forsthaus hingegen war Platz genug für zwei. Allein der Name des Hausgasts war voluminös genug, ihn restlos auszufüllen. Évariste Mathieu Écusson. Ich fragte nach ihm, als Leon wegen des einsetzenden Regens auf seinen Roller stieg. Die beiden haben jetzt am Moorsee wenig Spaß, war seine Antwort. Er und Gary, er nickte nur. Im Gegensatz zu mir ließ es ihn völlig kalt, dass seine Schwester so viel Zeit mit dem jungen Franzosen verbrachte. Ich blieb noch eine Weile im Regen allein, vom Schlimmsten geschützt unter der Abbruchkante, die leicht auskragend ein schmales Dach bildete. Aber das Schlimmste ließ sich durch auskragende Abbruchkanten nicht abhalten. Ich stellte mir Garys Körper im Badeanzug vor und Évaristes Blicke auf den Badeanzug und auf die Haut, die der Stoff freiließ, und auf die Körperformen, die er nicht verhüllen konnte und auch nicht sollte. Der Regen ließ nach. Etwas hielt mich immer noch davon ab, aufs Fahrrad zu steigen. Ich wusste nicht genau, was die Physiker meinten, wenn sie von schwacher Wechselwirkung sprachen, aber ich stellte es mir ähnlich vor wie das, was ich jetzt empfand. Ich folgte diesem leichten Kitzel in der Kehle und um das Brustbein hin zu der Zone, von der diese Wirkung auszugehen schien. Da lag zwischen kantigen Brocken ein ovales Gebilde, fast eiförmig, hälftig geteilt durch eine gelbliche Linie. Ich setzte einen der umliegenden, scharfkantigen Backen als Faustkeil an dieser Linie an und hämmerte vorsichtig auf diesen Keil. Die Linie, das schmale Fenster einer dünnen Schicht porösen Sediments, ließ sich aufsprengen wie morscher Kitt. Weiteres geduldiges Hämmern konnte den oberen Teil des Steins lüften wie eine Kappe. Durch Splitter und Gebrösel glitzerte ein Feld blassgrüner Zacken. Ich packte die für mich unidentifizierbare Beute ein und schwang mich endlich aufs Fahrrad. Dass es jetzt wieder stärker regnete, hinderte mich nicht an dem Umweg über den Friedhof. Es dauerte eine ganze Weile, bis in dem Collier der angemessene Platz des Neulings ermittelt war, doch ich fand ihn heraus. Die goldenen Deckel von Annemarie Claras Windlichtern glitzerten unter den Tropfen, die aus den Zweigen der kleinen Silbertanne schwer auf sie herunterplumpsten, und die Begonien wirkten beleidigt, dass niemand einen Schirm über sie hielt. Kapitel 3. Ich versuchte als kleiner Junge, wenn mir in der Grundschule langweilig war, immer wieder einmal aus Hellas Augen zu schauen. Dazu versetzte ich mich im Geist zwischen die Eibenreihen an ihrem Grab, steckte die roten Früchte in den Mund und kaute beharrlich darauf herum. Wenn der Lehrer mich aufforderte, auszuspucken, was ich im Mund hatte, war ich selbst überrascht, dass es nur Luft und Leere war. Vielleicht war es dieses Bild der zerkauten roten Eibenfrüchte, das mich hellhörig machte für Leons Berichte über seine Erfahrungen mit Muskatnuss. Sie mache den Augen Feuer unter dem Hintern, so hatte er sich ausgedrückt. Auch wenn er mir unverständlich blieb, hatte dieser Satz sich mir eingeprägt. Meine Mutter verwendete dieses harmlose Gewürz, für meinen Geschmack zu reichlich, ebenso in ihren dünnen Graupensuppen wie in ihren schweren Eintöpfen. Generell war ihre Küche mir zu pikant, aber ich hatte längst aufgegeben, mich zu beschweren. Vielleicht war der Angriff auf meine Papillen ein abgeschwächter Ausdruck ihres unterschwelligen Widerwillens gegen meine Anwesenheit in ihrem Haushalt. Aber zum Induzieren auch nur im Entferntesten psychedelisch anmutender oder gar hellsichtiger Bewusstseinszustände reichte er natürlich nicht aus. Bei meinem zweiten Anlauf in diese Richtung verließ ich mich jedenfalls nicht auf die bescheidenen Bestände des Gewürzregals, sondern zerschabte eine komplette Nuss aus eigenem, eigens angeschafften Vorrat geduldig zu staubfeinem Pulver, mischte es mit einem großen Glas Limonade und benötigte immer noch eine halbe Stunde, bis dieses Glas ohne zu starken Brechreiz geleert war. Ich ging nach oben in eine neue Bleibe, pinnte die Molton-Vorhänge unter den Dachschrägen an die Wand, zündete zwei Kerzen an, eine auf dem Nacht, die andere auf dem Schreibtisch, streckte mich auf dem Bett aus und starrte gegen die Decke, wo der schwarze Umriss meiner Stifte in ihrem Holzbecher einen nervösen Flackertanz vollführte. Eine ziemlich lange Zeit lag ich so reglos da, in Erwartung jenes Feuers, das Leon mir unter dem Hintern der Augen angekündigt hatte. Mit der Langeweile wuchs meine Unrast, denn ich wurde nicht müde. Ich stand auf und versuchte mich im Kampf gegen die Schlaffheit in den gleichen flackernden, zuckenden Bewegungen, wie sie die Schatten an der Decke und an den schrägen Wänden vollführten. Bald stiegen Hitzewellen auf, die nicht von der körperlichen Anstrengung rührten. Eigentlich schwappten sie aus dem Außenraum in mich hinein, zunächst als Ströme, dann als gravitätisch pulsende Felder. Wenn ich die Augen schloss, entwickelten diese Felder ein schwach phosphoreszierendes Leuchten, bläulich, rötlich, gelb und grün. Ich riss die Augen wieder auf, weil ich gegen den Tisch stieß. Schwindel ergriff mich, denn die Wände begannen, wenn auch in sehr langsamem Tempo, um mich zu kreisen. Ich ließ mich aufs Bett fallen, um den Taumel zu stoppen, und überließ dafür den Körper den leuchtenden Hitzewellen, die darin pulsierten. Als letztes erreichten sie die Augenlider. Zunge und Rachen brannten. Ich drehte mich auf den Bauch, bis der Wunsch nach Kühlung unwiderstehlich wurde. Auf der Toilette hängte ich mich unter den Wasserhahn. Aufs Bett kehrte ich nicht mehr zurück, sondern setzte mich in der Mitte des Zimmers auf einen Stuhl. Immer noch brannten die beiden bordeauxroten Tafelkerzen, aber im Spiel der flackernden Schatten an Decke und Wänden hatte deren Schein sich auf seltsame Weise um zusätzliche, mir nicht ortbare Lichtquellen vermehrt. Dann geschah das Seltsamste inmitten all der Seltsamkeiten. Nicht aus meinem Hirn, sondern aus diesen Wänden und diesen Dachschrägen, unter denen einmal ein Laufstall und ein Kinderbett gestanden hatten, drang zum ersten Mal die Erinnerung an Nächte, in denen es zwischen meinen Eltern so schrecklichen Streit gab, dass das Geschrei durch die Decke zu mir hinaufdrang. Vielleicht sogar das Schlagen der Tür, als Oswin das Haus verließ, um für mehrere Tage nicht zurückzukehren. In der Erinnerung der Wände und Dachschrägen stand der Körper Annemarie Claras damals in Flammen, als sie allein an das Kinderbett kam. Sie loderten aus ihr heraus und schlugen meinen Schatten so heftig an die Wand, dass er daran zerbrach. Er zersplitterte wie eine Glasscheibe in zahlreiche Scherben. Diese Scherben blieben nicht etwa reglos am Boden liegen, sondern setzten zum Gegenangriff an. Wie ein Schwarm aufgebrachter Vögel hackten sie auf Annemarie Clara ein. Sie schnitten ihr in die Hände, den Nacken, den Hals und ins Gesicht. Meine Mutter nahm diese Schnitte offenbar genauso wenig wahr wie zuvor die Flammen, die aus ihrem Körper geschlagen waren. Der ganze Vorgang war meinem willentlichen Einfluss entzogen und dennoch war es mein Schatten, der ihr diese Schnitte zufügte. Einen Augenblick lang versuchte ich von Trotz und Übermut ergriffen, die tanzenden dunklen Flächen, die die Kerzenflammen an die Wände warfen, zu Wurfmessern zu formen und gegen die geraden und schrägen Wände zu schleudern, die diese Erinnerung gebaren, und erschrak, als sich die Klingen bis zum Heft in die Tapete bohrten. Oder gehörte das Bild des Blutes, das in schwarzen Tropfen an ihnen heruntertroff, bereits zu denen des Albtraums, der in jener Nacht meinen Schlaf unterbrach? Sie hörten Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem Extra von und mit Simon Berle. Der Autor las 2 der 12 Kapitel seiner noch unveröffentlichten Prosa Muskat.